Thema Verantwortung. Wer von euch, nimmt mich jetzt einfach mal wunder, wer von euch trägt gern Verantwortung? Wer sagt, nein, Verantwortung ist nicht so mies unbedingt? Ja, ist jetzt noch schwierig, gell? Also, wenn ihr wisst, jetzt reden wir ein paar Sündig über das Thema miteinander. Also, Verantwortung ist eben auch ein sehr grosses Wort, oder? Eigentlich auch etwas Schönes. Solange es gut läuft. Solange alles gut ist, haben wir gern Verantwortung. Wenn irgendetwas, wo wir Verantwortung haben, nicht so gut läuft, dann ist nicht mehr so cool, oder? Dann würden wir lieber können gern Verantwortung abschieben. Das ist übrigens auch ein Thema in der Bibel, wo relativ schnell aufgegriffen wird, schon im dritten Kapitel von der Bibel, geht's los mit Verantwortung abschieben. Gott ist zum Adam gegangen und gesagt, Adam, kann das sein, dass du von dieser Frucht gegessen hast? Von dem Baum, wo ich gesagt habe, vor allem dürfen wir essen, aber nicht von dieser Frucht. Adam, schau mich an. Und wisst ihr, was Adam gesagt hat? Eva ist schuld. Ja. Also Gott geht zu Eva und sagt, Eva, kann das sein, dass du von dieser Frucht gegessen hast, wo ich gesagt habe, euch, esset es nicht. Und wisst ihr, was Eva gesagt hat? Die Schlange ist schuld. Weiss auch nicht, zum Glück hat irgendwann das aufgehört, oder? Aber Verantwortung bedeutet ja nicht nur, dass wir entscheiden können. Verantwortung bedeutet ja effektiv auch sagen, hey, wir müssen anstehen, wir müssen Rechenschaft abgeben, wir müssen gerade stehen für das, was wir entschieden haben. Verantwortung gibt einen grossen Spielraum in unserem Leben hinein. Selber dürfen verantworten, selber dürfen Entscheidungen fällen. Aber es bringt einfach auch mit sich, dass das, was wir entscheiden, am Schluss das ist, an dem werden wir auch gemessen, oder? Ist es eine gute Entscheidung gewesen? Ist es keine schlechte gewesen? Wir müssen für Konsequenzen von unseren Entscheidungen gerade stehen, wenn wir verantwortlich sind. Das ist der Grund, warum viele Menschen nicht so gern Verantwortung haben. Weil das zweite Kapitel von der Verantwortung, nehmen wir es gerade stehen, anstehen und sagen, mal, ich habe das verantwortet. In der Bibel sehen wir, dass Gott uns unglaubliche Autorität gibt in unserem Leben. Er gibt uns Autorität, selber Entscheidungen zu treffen. Das ist etwas, das staune ich immer wieder, oder? Der grosse Entscheidungsspielraum, den Gott uns Menschen gibt. Unermesslich. Ihr dürft entscheiden. Aber nicht nur entscheiden, sondern es ist auch eure Verantwortung. Also ihr dürft entscheiden, wie ihr euer Leben gestaltet. Ihr dürft entscheiden, wie ihr euer Umfeld mitgestaltet. Manchmal ist das so, mitgestaltet. Ist man nicht der Einzige, der da gestaltet tut. Aber Gott sagt ganz deutlich auch in diesem Bereich, wo du entscheidest, du in diesem Bereich, wo du in der Verantwortung stehst, musst du auch Rechenschaft abgeben, wie es gelaufen ist. Wir schauen in dieser Serie verschiedene Verantwortungsbereiche an unserem Leben. Unser Leben grundsätzlich, mit dem starten wir, das ist so die Basis von dem Thema, dann geht es aber weiter, Verantwortung in Familie, in Ehe, Verantwortung gegenüber Freunden, in Freundschaften, Verantwortung mit unseren Worten, eine ganz grosse Verantwortung, die wir sehen, Verantwortung in der Kirche, Verantwortung in meinem Land, wo ich lebe. Also ganz viele verschiedene Verantwortungsbereiche und wird sicher sehr eine spannende und herausfordernde Serie werden. Bevor wir einsteigen, aber vielleicht auch, wo hört denn Verantwortung auf? Verantwortung hat ja auch Grenzen. Es ist ja nicht so, dass wir alle zusammen in einer grenzenlosen Verantwortung leben, sondern es gibt zwei ganz wichtige Grenzen. Vermutlich gibt es noch mehrere, wenn man das mit der Klappe brechen, aber zwei ganz wichtige Grenzen. Die eine Grenze ist die Grenze vom anderen. Meine Verantwortung hört dort auf, wo die Verantwortung von einem anderen anfängt. Also ich bin nicht verantwortlich für das, was andere machen, nicht verantwortlich für das, was andere denken oder was andere entscheiden. Meine Verantwortung hört dort auf, wo die Eigenverantwortung von einem anderen anfangen tut. Das wäre ein mega cooles Thema über Kindererziehung, oder? Wo hört meine Verantwortung als Vater, Mutter auf und wo fängt die Eigenverantwortung von meinem Kind an und wen ist das und so? Aber das zeigt euch genau deutlich die Grenze. Irgendwo hört meine Verantwortung auf und die Verantwortung von einem anderen fängt an und ich bin nicht verantwortlich für das, was der andere macht oder sollte auch entscheiden. Die zweite Grenze ist die Grenze der Umstände. Ich kann nicht für Sachen, oder auch du kannst nicht für Sachen verantwortlich gemacht werden, die nicht in deinem Einflussbereich oder in deiner Kontrolle stehen. Ob das eine Krankheit ist, die da ist, schwierige Umstände, Katastrophen oder auch Handlungen von anderen Menschen. Also da kannst du nicht verantwortlich gemacht werden für Sachen, die du selber nicht kannst beeinflussen. Natürlich haben wir dann wieder eine Verantwortung. Wie gehen wir um in solchen Situationen, die vielleicht dann schwierig sind? Das ist dann wieder unsere Verantwortung. Aber es gibt eine Grenze, wo die Verantwortung zum anderen anfängt. Und es gibt auch eine Grenze, wo einfach Umstände da sind, die du nicht kannst beeinflussen. Die anonymen Alkoholiker, die treffen sich ja regelmäßig. Das sind Gruppen von Menschen, die alkoholabhängig gewesen sind und nachher sich treffen, in so Gruppen miteinander austauschen. Und die haben so ganz ein cooles Gelassenheitsgebet oder einen Gelassenheitsspruch, je nachdem, wie man dem sagen will. Aber es ist eigentlich ein Gebet. Gelassenheitsgebet ist das Richtige für das. Sie sagen, Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Also gib mir Gelassenheit, Sachen hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Gib mir den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Also gib mir den Mut, Verantwortung wahrzunehmen, wo ich die Verantwortung habe. Und gib mir die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Also mega ein cooles Gebet, das sie da haben, wo sie einfach wissen, das ist so wichtig im Leben. Wo ist meine Verantwortung, wo ist sie nicht? Wie kann ich das unterscheiden? Und das ist manchmal nicht immer einfach. Wichtig ist, du kannst für deinen Verantwortungsbereich nicht jemand anderen verantwortlich machen. Für das, was du verantwortlich bist in deinem Leben, kannst du nicht sagen, aber der ist schuld, Eva ist schuld gewesen, oder die Schlange ist schuld gewesen, oder mein Mann ist schuld gewesen, oder die Kinder sind schuld, der Chef ist schuld, oder wer auch immer, die Kirche ist schuld. Es gibt ja Leute, die sagen, ja, Gott ist schuld, oder? Dass es mir so geht und ich in der und der Situation. Sachen, die in deiner Verantwortung sind, die kannst du nicht auf jemand anderen abschieben. Niemand anderen verantwortlich machen. Und auch nicht kannst du Verantwortungen übernehmen, die ein anderer muss tragen. Du kannst nicht Verantwortungen übernehmen, die eigentlich ein anderer seine eigene Verantwortung ist, das zu machen. Römer 14, Vers 12 steht, jeder von uns wird also für sich selbst, für seinen Verantwortungsbereich, Rechenschaft vor Gott ablegen müssen. Jeder von uns wird für seinen Bereich an Verantwortung Rechenschaft ablegen müssen. Das steht so in der Bibel. Und wir reden miteinander in dieser Serie über das. Über deinen Bereich. Was ist mein Teil da drin? Was ist der Teil, wo in der Bibel steht? Und für das musst du mal gerade stehen. Das ist dein Verantwortungsbereich, wo du hast in deinem Leben. Also, wir steigen ein. Erster Teil. Meine Verantwortung, mein Leben. Ist ja so, Leben ist nicht zufällig, oder? Sondern du bist nicht einfach nur da, einfach so, sondern da ist etwas drin. In der Bibel steht, du bist gesetzt, du bist an einem Platz gesetzt worden, du bist berufen für ein Leben, das Gott ehrt, du hast einen Auftrag, eine Aufgabe in deinem Leben. Also mit einer Geburt von einem Kind, da ist ein grosser Plan von Gott dahinter, da ist eine Absicht von Gott dahinter. Das ist nicht einfach nur so zufällig. Und die Hauptverantwortung für das Leben haben wir. Also jeder eigene hat Hauptverantwortung für sein Leben, für den Platz, wo er ist, wo ihn Gott gesetzt hat, für die Berufung, die Gott in sein Leben geleitet hat und auch für die Aufträge, die ihm Gott gibt. Jeder steht in dieser grossen Eigenverantwortung inne. Ich sage immer, man hat nicht nur die Hauptrolle in seinem eigenen Leben, man hat auch die Hauptverantwortung. Versteht ihr das? Hauptrolle spielen ist klar, wenn wir alle zusammen, es geht um mich, mein Leben, ich, mich, mein Haus, mein Auto. Miss weiss ich nicht was, oder? Kennen Sie die Sprüche alle? Also, es geht nicht nur um Hauptrolle spielen, sondern Hauptverantwortung übernehmen im eigenen Leben. Du hast die Hauptverantwortung in deinem Leben. Was ich mache, meine Verantwortung, was ich nicht mache, auch meine Verantwortung. Wenn ich mich entscheide, meine Verantwortung, wenn ich mich nicht entscheide, meine Verantwortung, wenn ich meine Ressourcen einsetze, mein Geld, meine Zeit, meine Fähigkeiten, meine Verantwortung. Das ist ja so. Das ist deine Verantwortung, wie du dein Leben lebst mit allem, was dazugehört. Es ist deine Verantwortung, welche Gedanken dass du zulässt in deinem Kopf. Es ist deine Verantwortung, was du konsumierst oder nicht konsumierst. Eigenverantwortung ist ein grosses Thema in der Bibel. Und manchmal tun wir das ein bisschen unterschätzen, oder? Wie gross wirklich die Eigenverantwortung für unser Leben ist. Also Verantwortung, klingt cool, du kannst entscheiden. Weniger cool, du musst mal gerade stehen für dein Leben. Was löst das bei dir aus, wenn ich dir sage, Gott sieht alles in deinem Leben? Alles. Es gibt keinen Bereich, wo Gott nicht sieht in deinem Leben. Was löst das bei dir aus? Wenn ich sage, Gott beobachtet dich sogar. Also er sieht deine Entscheidungen, er beobachtet dich, schaut, was macht er jetzt, wie geht er um mit dieser Situation, wie verhaltet er oder wie verhalten sie sich jetzt in dieser Situation? Wenn ich das so sage, dann denkst du, was, cool oder nicht cool? Schwierig, oder? Hat so zwei Seiten, wenn wir ehrlich sind. Hat ein bisschen zwei Seiten. Viele Menschen haben ja auch Geheimnisse. Und ich weiß nicht, ob du dem jetzt so gerade würdest sagen, ich habe viel Geheimnisse, aber es gibt doch Sachen in deinem Leben, die willst du einfach für dich behalten. Sachen im Leben, wo du sagst, die sollte jetzt niemand anders gerade erfahren. Oder so Moment, und da, ehrlich, das sind wir vermutlich alle zusammen, da gehöre ich auch dazu. Moment im Leben, wo du sagst, zum Glück hat das niemand gesehen. Hä? Kennen wir. Moment im Leben, wo du sagst, zum Glück hat das jetzt niemand gesehen, oder? Es gibt eine tiefe geistliche Wort und die heisst ganz einfach, dein Leben ist nicht anonym. Auch wenn es Bereiche gibt, wo du probierst, irgendwie als Geheimnis zu hüten oder irgendwo einen Deckel zu behalten und denkst, zum Glück hat es niemand gesehen, dein Leben, inklusive dieser Situationen, es ist ein Leben unter den Augen von Gott. Du musst dir bewusst sein, dein Leben ist unter den Augen von Gott. Egal, ob das in einem einsamen Kämmerle ist, ein Dach über deinem Kopf oder du denkst, da sieht mich niemand. Es ist ein Leben unter den Augen von Gott. Lukas 8, Vers 17 steht, so gibt es auch nichts Geheimes, was geheim bleibt. Alles wird offenbar werden. Und es gibt nichts Verborgenes, was verborgen bleibt. Also, um das einfach zu sagen, vor Menschen kannst du vieles verstecken. Aber vor Gott? Nein. Vor Gott kannst du nichts verstecken. Er sieht, was du machst, er sieht deine Pläne, deine Gedanken, ein offenes Buch, dein Browserverlauf vor Gott, nicht inkognito, verstehst du? Er sieht, was du machst. Die Gegenwart, die Präsenz, die Omnipräsenz von Gott beinhaltet, dass er da ist und dass er sieht, was du machst und dich auch beobachtet da drinnen. Gott sieht aber nicht nur, wenn Sachen nicht gut laufen. Jetzt schauen wir die andere Seite an, oder? Gott sieht nicht nur, wenn Sachen nicht gut laufen, wenn wir Sachen verstecken. Er sieht halt alles Gute, was du machst. Er sieht alles zusammen, was du tust. Er sieht jeden inneren Kampf, den du gewünschst. Verstehst du, wenn du mit schlechten Gewohnheiten kämpfst in deinem Leben, dann sieht er nicht nur den Moment, wo du das eben mal wieder nicht geschafft hast, wo es dir mal nicht gelungen ist, sondern er sieht all die Momente, wo es dir gelungen ist. Er sieht all die Momente, wo du es geschafft hast, überall dort, wo du gesagt hast, ja, genau. Ich will nicht mehr abhängig sein, ich will das anders haben im Leben. Ich will mich anders verhalten. Er sieht all die Momente auch, nicht nur die Momente, die nicht gut sind. Er sieht jeden guten Gedanken, den du hast. Er sieht jeden noch so kleinen Liebesdienst, den du tust für jemand anderen. Jede Geste. Jeden Moment, wo du dich in andere Menschen investierst. Jeden Moment, wo du dich ins Reich von Gott investierst, auch wenn es sonst keiner sieht. Aber vor Gott ist es nicht verborgen. Stell dir mal vor, du hast ein Leben und du schaffst und krampfst dein Leben und du gibst dein Bestes, wirklich dein Bestes. Es passieren Fehler, überall passieren Fehler. Wir gehören alle auch in die Versägerecken, oder? Aber an vielen Orten hast du dir Mühe gegeben und du hast wirklich dein Bestes gegeben. Du hast dich wieder aufgerappelt und du hast gesagt, komm, ich mach's, komm, es lohnt sich. Ich investiere das, ich investiere jenes. Und so am Schluss, am Ende, kommt jemand auf dich zu und sagt, hey, ich habe das alles gesehen. Ich habe alles gesehen, was du gemacht hast. Alles gut in deinem Leben. Ich habe alles gesehen. Und weißt du, ich will dich jetzt belohnen für das, was du Gutes gemacht hast in deinem Leben. Belohnen für jeden Dienst. Belohnen für jede Geste, für jedes Opfer. Für all die kleinen Sachen, die vielleicht kein anderer Mensch gesehen hat. Für all die kleinen Sachen, die niemand gewürdigt hat, oder? Vielleicht lebst du ein hingehendes Leben auch in deiner Firma und als Christ und du machst das Beste und du trampelst nicht auf den Fehler von den anderen und du deckst es zu und alles, aber du bist nie der, der gelobt wird. Aber so am Ende, wenn dann einer kommt und sagt, hey, ich habe das alles gesehen. Ich habe alles gesehen, was du gut gemacht hast. Ich habe gesehen, wie du dich für deine Kinder aufgeopfert hast, wie du da gewesen bist, wie du dein Bestes gegeben hast, wie du eigene Bedürfnisse zurückgestellt hast. Und wie du das gemacht hast, auch wenn es die anderen nicht gesehen haben, niemand Danke gesagt hat, aber jetzt ist der Moment, wo ich dich belohnen will. Das wäre ein cooler Moment, oder? So einen Moment dürfen erleben. Bibel sagt, eines Tages stehen wir vor Jesus. Und in der Bibel steht, er wird nicht nur unser Leben beurteilen. Er wird das machen, er wird unser Leben beurteilen. Aber es steht ganz klar auch, er wird belohnen. Er wird belohnen. 2. Korinther 5, Vers 10. Denn wir alle müssen einmal vor dem Richterstuhl von Christus erscheinen, wo alles offengelegt wird. Und dann wird jeder den Lohn für das erhalten, was er während seines Lebens in diesem Körper getan hat. Ob es nun gut war oder böse, oder das Wort böse wird auch übersetzt mit wertlos oder unnütz. Ob es gut war oder unnütz war, es wird Lohn geben. Es wird eine Beurteilung geben und es wird Lohn geben. Und ich möchte etwas Wichtiges sagen zu dem Thema, so Richterstuhl, Jesus auch darauf, das ist für mich ganz eine ehrfürchtige Vorstellung. Eines Tages vor Jesus dürfen sie und er ist um den Richterstuhl und er schaut mein Leben an und er beurteilt mein Leben. Und was wir dürfen wissen als Christen ist, es gibt keine Verurteilung in dem Moment. In dem Moment gibt es für uns Christen keine Verurteilung. In der Bibel steht, Jesus hat alle unsere Schuld, alle unsere Versagen, alle die schwierigen Momente, die schlechten Momente, er hat sie genommen, an das Kreuz genommen. Es ist wie ein Schuldschein, wo verbrennt worden ist, vernichtet worden ist. Das heisst, in dem Moment, wo wir Christen vor dem Richterstuhl stehen, da geht es um eine Beurteilung von unserem Leben, weil er die Absicht hat, uns zu belohnen. Für alles, was wir gut gemacht haben. Man sagt dem so in der Theologie auch, es ist das Lohngericht, das da ist. Das heisst, du bist eines Tages stehst du vor Jesus, knündlich vielleicht, vor Jesus. Er ist auf dem Thron, auf dem Richterstuhl und er beurteilt dein Leben. Bei dem Gericht geht es um Lohn. Es geht um unsere Spuren, die wir hinterlassen. Darum haben wir so ein cooles Serienbild auch da, wo Fussstapfen, wo Spuren hinterlassen. Wir alle zusammen hinterlassen Spuren in unserem Leben. Die Frage ist, was sind das für Spuren? Und das wird der Moment sein, wo Jesus sagt, komm, schau deine Spuren an. Komm, schau da, was hast du hinterlassen? Welche Spuren hast du hinterlassen auf dieser Welt? Welche Spuren hast du in deinem Leben hinterlassen? Was sind deine Fussstapfen? Was hast du gemacht, was hast du nicht gemacht? Verstehst du, der Richterstuhl von Jesus, wenn du daheim vielleicht die Bibelstelle nochmal nachlesest, dann, das ist nicht eine Bedrohung, das ist eine riesige Ermutigung. Es ist eine Ermutigung, ein Leben zu führen, das Gott ehrt. Wir führen oftmals ein Leben, wo wir sagen, hey, ich muss schauen, dass es für mich stimmt, dass ich nicht zu kurz komme, dass alles gut läuft für mich. Aber am Schluss von deinem Leben wirst nicht du der sein, der dein Leben beurteilt. Du wirst nicht sagen, hey Nati, das hast du cool gemacht, Nati, da kannst du richtig stolz sein auf dich. Also Nati, da gibt es ganz viele Momente, da möchte ich mir selber Danke sagen für das alles, was ich gemacht habe. Nein. Sondern es wird Jesus sein, der dein Leben mal beurteilt. Und er wird dich bedanken und er wird Lohn geben für das. Und das ist für mich eine grosse Ermutigung, das Leben nicht auf mich auszurichten, sondern das Leben auf Gott auszurichten. Das Leben nicht auf das ausrichten, was ich brauche oder denke, was ich nötig habe, sondern das, was Gott ehrt. Es ist so in dem Leben, wir haben ja in unserer Church auch ganz viele ehrenamtliche Dienste, oder? Wenn du heute hier im Gottesdienst bist und das geniessest und dann gehst du raus und trinkst etwas, essest etwas, du geniessest den Worship, alles und dann sagst, ah, ist schön, putzt es auch und so, ehrenamtlich. Größtenteils ehrenamtlich, also da ist nicht Geld gezahlt worden, oder? Aber das Coole ist, am ehrenamtlich Gott dienen, es gibt zwar kein Geld, aber es gibt 100%ig Lohn. Es gibt zwar nicht das, was wir jetzt gerade im Kessel haben oder nicht haben, aber es gibt 100%ig Lohn. Du wirst für alles belohnt. Du wirst nicht zu kurz kommen in deinem Leben. Es ist nicht so, dass du nicht gesehen wirst, egal was du machst. Und dass es nicht gebührend gewürdigt wird. Es wird der Moment kommen. Jeder wird den Lohn für das empfangen, was er während seines Lebens in diesem Körper getan hat. Und das ist eine riesen Ermutigung, oder? Also, es ist nicht egal, was du machst. Wir können es auch so sagen, bei einem Christ ist alles, was er macht oder nicht macht, bedeutungsvoll. Bei einem Leben von einem Christ ist alles, was er macht oder nicht macht, bedeutungsvoll. Alles zusammen ist wichtig. So oder so, ob positiv oder negativ. Und entsprechend gross, und das bringt uns eben in das Thema hier, oder? Entsprechend gross ist die Verantwortung, die wir haben da drinnen. Weil wir entscheiden ja, was wir machen, was wir nicht machen. Wir entscheiden, ob wir Ja sagen, ob wir Nein sagen, ob wir etwas investieren oder nicht investieren. Das ist alles unsere Entscheidung. Und wir wollen miteinander zwei wichtige biblische Entscheidungen oder Verantwortungsprinzipien. Es sind zwei wichtige Verantwortungsprinzipien anschauen in der Bibel. Und die werden auch immer wieder ein bisschen kommen auf die eine oder andere Art, wenn wir über das Thema von Verantwortung reden miteinander. Das erste Prinzip heisst Saat und Ernte. Ein Prinzip, das x-mal erwähnt wird in der Bibel, und es baut eigentlich auf dem auf, wenn einer angeht und Weizen säen tut auf einem Feld, was wächst denn dort? Mais. In den meisten Fällen, oder? In den meisten Fällen nicht. Es wächst eigentlich kein Mais, sondern es wächst Weizen. Warum wächst auf dem Feld Weizen? Weil jemand Weizen gesät hat. Wenn du jetzt auf die Idee kommst, hey, ich gehe Disteln säen oder irgend so etwas, oder? Das kannst du auch machen. Aber du darfst dich nicht wundern. Auf dem Feld werden Disteln wachsen. Also, die Bibel sagt ganz einfach, was wir säen, das werden wir ernten. Und das ist eigentlich so logisch, oder? Auf verschiedenen Stellen in der Bibel wird das Prinzip von Saat und Ernte erwähnt. Und das ist nicht nur ein Gesetz, ein Naturgesetz, dass wenn man in die Erde nie Weizen zusammen tut, dass dann Weizen wächst, sondern es ist auch ein geistliches Prinzip, das so erwähnt wird in der Bibel. Wir säen, was wir ernten, als Menschen. Also was so im Natürlichen beim Bauer, wenn man den Bauer beobachtet, absolut einleuchtet. Okay, er hat Weizen gesagt, es wird ein Weizenfeld. Das ist manchmal ein bisschen schwierig für unser Leben. Oder wir tun es manchmal ein schwierig, oder? Aber tatsächlich ist auch das, was wir mit unserem Leben sehen, das wird wachsen. Das werden wir können ernten, irgendwann. Was wir sehen, das werden wir ernten. Dein Leben ist abhängig von deiner Saat. Was in deinem Leben wächst, ist abhängig von dem, was du sehen tust. Ob du gute oder schlechte Frucht hast, oder welche Art von Frucht, dass in deinem Leben entsteht, ist abhängig von dem Samen, den du aussehen tust. Galater 6, Vers 7 steht, macht euch nichts vor, lasst euch kein, Gott lässt keinen Spott mit sich treiben. Was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Also, macht euch nichts vor. Es ist auch so in eurem Leben. Es ist nicht nur beim Bauer so, es ist auch in unserem Leben so. Das, was wir säen, das werden wir ernten. Die Bibel ist da recht klar, oder? Was du säst, wirst du ernten. Nicht vielleicht. Es steht nicht, was du sagst, wirst du vielleicht auch mal ernten. Sondern hundertprozentig, du wirst es ernten. Eine gute Saat wird eine gute Ernte geben, eine schlechte Saat wird eine schlechte Ernte, eine schlechte Frucht geben. Und das ist nicht einfach ein moralischer Spruch. Das ist ein geistliches Prinzip, das Gott gesetzt hat in alle Lebensbereiche von uns. Was wir mit unseren Finanzen machen, das ist eine Saat und das werden wir ernten, je nachdem. Gesundheit ist ein Thema, das wir auch sehen, oder? Was wir sehen, das werden wir ernten. Du kannst nicht das Leben lang rauchen und dann sage ich, ich habe Probleme mit der Lunge. So einfach, das leuchtet uns ein. Aber es gilt auch im Zwischenmenschlichen. Bist du ein Mensch, der Güte sät in deine Beziehungen nie? Bist du ein Mensch, der Frieden sät in deine Beziehungen nie? Bist du ein Mensch, der Grosszügigkeit sät? Dann wirst du das ernten. Im Geistlichen auch, wenn du sagst, hey, ich bin ein Mensch, wo ich sehe in Beziehung zu Gott, weil ich sehe, das ist wichtig. Du wirst Beziehung zu Gott ernten. Also je mehr ich in die Beziehung zu Gott investiere, umso mehr, umso tiefer wird die Beziehung zu Gott sein. Das ist das Prinzip von Saat und Ernte. Das, was ich mache, dort, wo ich Zeit investiere, dort, wo ich mich selber investiere, Herzblut, Leidenschaft investiere, dort wird eine Ernte entstehen in meinem Leben. Und darum steht im Vers 9, Galater 6, lasst uns daher nicht müde werden, das zu tun, was gut und richtig ist. Wird nicht müde in dem, immer wieder dir zu überlegen, ist das eine gute Saat, die ich jetzt sehe, oder ist keine gute Saat. Lasst uns daher nicht müde werden, das zu tun, was gut und richtig ist. Denn wenn wir nicht aufgeben, werden wir zu der von Gott bestimmten Zeit die Ernte einbringen. Ich habe eine Frage. Wenn du jetzt in deinem Leben retro schaust, und jetzt nehmen wir einfach mal rein, schon wegen dem Erinnerungsvermögen, wir nehmen die letzten zwei Wochen. Die letzten zwei Wochen in Gedanken mal ein bisschen retro spulen und uns überlegen, was habe ich gesagt? Wenn ich jetzt einen Zettel nehmen muss, aufschreiben, das war meine Saat in den letzten zwei Wochen. Saat in Beziehungen, das ist Saat mit meinen Finanzen, mit meiner Zeit, mit meinen Gaben, mit allem. Saat in Beziehung zu Gott, was habe ich gesagt? Bist du jemand, der Ermutigung gesagt hat, Versöhnung gesagt hat, Frieden gesagt hat? Hast du das Reich von Gott gesagt oder hast du deinen eigenen Garten besamt? Was hast du gemacht mit der Saat in deinem Leben? Oder anders, in dem Prinzip von Saat und Ernte, welche Frucht erwartest du aufgrund von den letzten zwei Wochen? Also in den letzten zwei Wochen hast du gesagt, ob gut oder schlecht, aber welche Frucht erwartest du jetzt? Was ist es, was da aus den letzten zwei Wochen rauskommt? Willst du das wirklich ernten, was du gesagt hast in den letzten zwei Wochen? Teilweise vermutlich schon, gell? Vielleicht gibt es auch Felder, die brach liegen, wo du zurückschaust und sagst, ich habe gar nichts gemacht. Also habe ich überhaupt nicht gesehen. Und schau, heute ist ein guter Tag, wenn wir über das Thema Verantwortung im Leben reden, dass du vielleicht nochmal dir einfach wieder einen Entschluss fällst in deinem Leben, sagst, hey, ich will zu den Menschen gehören, die gute Saat aushält. Und ich will keine Felder brach liegen lassen, wo Gott mir eine Aufgabe gibt, wo ich im Verantwortungsbereich habe, ich will den wahrnehmen und ich will der sein, der gute Saat zernt, weil ich weiss, aus Saat gibt es Ernte. Deine Saat ist entscheidend für Frucht in deinem Leben. Der zweite Punkt, der wird ganz cool. Zweites biblisches Verantwortungsprinzip heisst Verwalterschaft. Das Wort, das gibt es im Deutschen nicht mal richtig. Aber in der Bibel kommt das vor. Und in theologischen Auslegungen, dem Wort Verwalterschaft begegnen wir immer wieder, oder? Was bedeutet Verwalterschaft? Verwalterschaft bedeutet Verantwortung für etwas übernehmen, wo einem nicht selber gehört, sondern für etwas, wo einem anvertraut worden ist. Also ich habe etwas bekommen und ich verwalte das jetzt. Aber es gehört mir nicht selber, sondern es ist mir anvertraut worden. Aber indem es mir anvertraut worden ist, habe ich alle Handlungsspielraum mit dem, was ich will. Im Wissen, es gehört nicht mir, ich gebe es eines Tages wieder retour, oder? Das ist Verwalterschaft. Die Bibel sagt, dass Gott der Eigentümer von allem ist. Allem. Das Wort allem, ich sage, es gehört zu den schönsten Wörtern der Bibel, aber auch zu den schwierigsten. Wenn es steht, Gott gehört alles, dann ist wirklich alles, oder? Also wenn du heimlaufst, wenn du ins Auto einsteigst, wenn du in die Wohnung kommst, weiss ich nicht was. Alles, alles. Wenn du deine Agenda aufmachst und dann siehst, ah, mal schauen, wie viel Zeit das ich noch habe, du musst sagen, aber die Zeit gehört ja eigentlich Gott. Also alles, alles gehört Gott. Psalm 24, Vers 1, dem Herrn gehört die ganze Welt und alles, was auf ihr lebt. Alles gehört Gott. Das ist ein wichtiges Verständnis. Wenn wir das Verständnis haben, leben wir anders. Wir werden andere Entscheidungen fällen. Wir werden anders in der Verantwortung stehen, auch für unser eigenes Leben. Gott ist der Eigentümer von allem und der Mensch ist der Verwalter von dem, was Gott ihm zuteilt. Alles, was wir haben, Zeit, Geld, Begabungen, Besitz, Umwelt, gehört Gott. Du bist nie der Besitzer, du bist immer der Verwalter. Was du machst mit dem, du kannst gleich, als Verwalter kannst du das Gleiche machen mit dem, was ein Besitzer auch macht. Weil du hast alle Kompetenzen als Verwalter, aber es gehört nicht dir. Du weißt, es ist mir nur anvertraut worden. Da gibt es eine coole Geschichte, aber bevor wir jetzt die Geschichte miteinander anschauen, bitte ich schnell das Welcome-Team zum Führen kommen. Und wir verteilen jetzt jedem etwas und ihr werdet das können brauchen, hoffe ich. So, haben wir das jetzt alles, ja, dürfen schnell führen kommen. Es ist in den Kollektenbecher innen, aber nicht, dass ihr denkt, ihr müsst jetzt da Kollekten einwerfen oder so. Das machen wir später. Das hat nichts mit der Kollekte zu tun. Danke euch vielmals. Sie gehen jetzt die Becher dort rein durch und in diesen Becher innen hat es Münzen und ihr könnt einfach so Münzen rausnehmen. He? Einfach einlangen, eine rausnehmen und je nachdem habt ihr grössere oder kleinere verwünscht. Becher einfach so durchgehen und hinten werden sie dann wieder eingesammelt oder was noch übrig ist. Also jedes Ziel ist, dass jeder so eine Münze hat nachher. Ist auch cool, ist ja noch nie passiert in der Kirche, oder? So Retour-Collecte sozusagen, irgendwie, so in die Richtung. Also, Welcome Team hat mich auch zweimal angeschaut, bis sie gesagt haben, wirklich, willst du das machen? Ich sage, ja, das wollen wir machen, oder? Also, jeder nimmt jetzt so eine Münze raus. Und für alle, die auf dem Livestream sind, live ist immer besser. Genau. Also. Schön. Gut. Vielleicht habt ihr schon eine Idee, was mit diesen Münzen jetzt passiert, oder? Es gibt zwei Fränkler, habt ihr gemerkt? Wer hat denn zwei Fränkler? Wer hat den 5 Liber? Wer hat das Goldvreneli? Nein. Also. Gut, ihr seht jetzt, ich erzähle jetzt eine Geschichte von der Bibel und ihr merkt plötzlich, das könnte etwas mit dem zu tun haben. He? Gut. Eine Geschichte, die Jesus erzählt hat. Jesus hat eine Geschichte erzählt, steht im Matthäus-Evangelium, Kapitel 25. Und das ist eine von der ganz wichtigen Ansprachen, die Jesus hatte. Man sagt ihm auch die Endzeit reden. Er hat über das Ende von dieser Zeit, das Ende von dieser Welt geredet. Und dann hat er auch eine Geschichte erzählt, ein Gleichnis, symbolhafte Geschichte, die sagt, wie gross unsere Verantwortung ist mit dem, was Gott uns anvertraut. Und wie wichtig das ist, dass wir unser Leben wirklich so sehen, dass alles, was wir haben, von Gott anvertraut ist und eines Tages werden wir Rechenschaft abgeben für das. Also hat das nochmal ganz speziell mit einer Geschichte in Erinnerung gerufen. Und die Geschichte, das Gleichnis, das Jesus erzählt, das ist die Geschichte von einem Mann, der ist recht ein wohlhabender Mann, ist ein gutes Herr gewesen und er ist für eine längere Zeit verreist. Und dann, bevor er verreist ist, hat er alle seine, oder drei Verwalter, die er hatte, für seinen Gutshof, hat er zu sich genommen und hat jedem von diesen Verwaltern eine beträchtliche Menge an Geld gegeben. Die Bibel redet von Talent. Am einen hat er 5 Talente gegeben. Was für ein Zufall. Und am anderen hat er 2 Talente gegeben. Also 5 Talente, ihr müsst wissen, das war eine riesen Summe von Geld damals. Und mit dem kannst du also rechts Business aufbauen. Da kannst du etwas machen. Wenn du die 5 Talente nimmst, gut mit dem Haushalten tust, gut wirtschaften tust, das vermehrt sich auf jeden Fall, oder? Dem anderen hat er 2 Talente gegeben. Und auch mit dem mit diesen 2 Talenten hat gesagt, wow, was ist das? Oder du denkst vielleicht, oh, ich habe nur 2 und der andere 5. Bei Gott spielt das nie eine Rolle, wie viel. Sondern nur immer, was passiert mit dem. Egal wo. Es kommt nie davon, wie viel, sondern immer, was passiert mit dem, oder? Also am anderen hat er 2 Talente gegeben und auch der eine beträchtliche Menge an Geld und hat das können investieren und hat viel Geld mit dem können machen. Und am dritten hat er 1 Talent gegeben und das haben wir jetzt nicht da drin gehabt. Niemand von einen Einfränkler, weil der kommt schlecht weg in dieser Geschichte, oder? Darum haben wir das gerade weggelassen. Aber der Dritte hat 1 Talent bekommen, auch immer noch eine beachtliche Summe. Dann ist er verreist, der Gutsherr ist verreist, nach einer gewissen Zeit wiedergekommen und ist zu seinen Leuten gegangen, Verwalter, und hat gesagt, Leute, was habt ihr gemacht? Ich habe sozusagen mein ganzes Teil, alles, was ich kann, ich habe ja anvertraut, du hast 5 Teile bekommen, du 2, du 1, was ist passiert mit dem? Es nimmt mich jetzt wunder. Was habt ihr gemacht als meine Verwalter von meinem Geld, oder? Das war die Frage, die der Gutsherr noch bestellt. Und die ersten beiden, die haben gesagt, hey, wir haben investiert. Das ist ja so eine gute Gelegenheit gewesen. Wir haben gestaunt, wie viel du uns anvertraut hast. Wir haben das investiert und wir haben einen Mega-Gewinn gemacht und da ist alles zurück, oder? Und Jesus ist hingegangen und hat gesagt, hey, weißt du, mega cool, wie ihr das gemacht habt. Gut gemacht, du treuer Verwalter, hat er gesagt zu den beiden. Mit dem, was ich dir anvertraut habe, hast du treue verwaltet. Das hast du treu verwaltet und ich werde dir jetzt mehr anvertrauen. Dann ist er zu einem anderen gegangen mit dem einen Talent und hat gesagt, hey, was hast du mit dem gemacht? Er hat gesagt, ich habe gemerkt, das ist ja noch eine riesen Summe, das eine Talent und so. Und ich habe gesagt, komm, heb dem Sarg, oder? Und ich habe das genommen und ich habe es vergraben und schau, da hast du dein Talent wieder unversehrt, oder? Und Jesus hat ihn nicht geglaubt, weil er es nicht eingesetzt hat. Weil er nicht ein Verwalter war, nicht mit dem gewirtschaftet hat, sondern weil er einfach das genommen hat und vergraben hat und er hat gesagt, weißt du, ich nehme dir jetzt einfach alles weg. Weil du bist kein Verwalter, du investierst es nicht. Krasses Bild, oder? Also gut, die 2 Fränkel und die 5 Liber, das ist jetzt nicht gedacht, dass er nachher, wenn dann am Schluss vom Gottesdienst Kollektenbecher, dass er die wieder umgeht, sozusagen, sondern ihr müsst die heimnehmen. Und ihr müsst denen einen Platz geben, in eurer Wohnung, wo ihr daran erinnert, was ich habe, ist von Gott anvertraut. Der 2 Fränkler und der 5 Liber, die stehen für das, was Gott dir anvertraut hat. Gott ist der Gutsherr von allem und du bist der Verwalter. Egal wie viel das du hast, ein grosser oder kleiner, spielt überhaupt keine Rolle. Und es erinnert dich vielleicht auch daran, wenn man denkt, ich habe nicht so viele Möglichkeiten, Menge spielt keine Rolle von dem, was Gott mir anvertraut hat. Sondern die Frage ist, was mache ich mit dem? Oder? Nicht jeder hat gleich viel, das ist nicht entscheidend. Es geht nie um die Menge, es geht immer, wie verantwortungsvoll ist der Einsatz von dir mit dem, was Gott dir anvertraut hat. Und das ist, die Geschichte ist eine grosse Ermutigung. Und der fünf Liebe und der zwei Verhängnisse soll immer eine Ermutigung sein in deinem Leben. Das heißt, ich will meine Ressourcen so einsetzen, dass Frucht entsteht für Gott. Und eine kleine Ermahnung ist auch dabei, oder? Dass du sagst, ich will meine Talente auch nicht ungenutzt lassen. Manchmal in unserem Leben denken wir, okay, ich habe nichts falsch gemacht. Ich habe nämlich gar nichts gemacht, oder? Wer nichts macht, macht keinen Fehler. Den Spruch kennen wir. Und tatsächlich ist, dass viele Menschen tun sich manchmal schwer in gewissen Bereichen, wo sie zwar Verantwortung haben, aber sie tun sich schwer einen Entscheid fällen und sagen, ich mache jetzt einfach mal nichts. Dann kann ich auch nichts falsch machen. Aber unsere Verantwortung ist nicht nichts machen, sondern unsere Verantwortung ist Säen und Frucht bringen. Jakobus 4, Vers 17 steht, denkt also daran, wenn jemand weiß, was gut und richtig ist und es doch nicht tut, macht er sich schuldig. Also ein kleiner Wink von Gott mit all dem, was er dir anvertraut hat, mit deinen Gaben, mit deinen Fähigkeiten, mit deiner Zeit, die er dir gegeben hat, mit dem Geld, das er dir gegeben hat. Egal wie viel das ist, manchmal hat man mehr Zeit und weniger Geld oder umgekehrt. Aber mit allem, was Gott dir anvertraut hat, ist auch die Verantwortung dabei, dass man mit dem sagt und dass der Frucht für Gott entsteht. Und überleg dir vielleicht noch, wo hast du deine Talente vergraben? Wo bist du so gewesen wie der Drittverwalter, oder? Welche Möglichkeiten hast du bis jetzt einfach nicht genutzt? Welche Ressourcen hast du nicht eingesetzt? Gott hat dir sie gegeben, Gott hat dir sie anvertraut, aber nein, du hast sie nicht eingesetzt. Du hast Verantwortung für das. Weißt du, es kann auch sein, dass dein Leben wenig Frucht bringt, nicht weil du falsche Sachen machst, sondern weil du nichts machst. Es kann sein, dass du dein Leben wenig Frucht bist, weil du zu den Menschen gehörst, die einfach auch wenig sehen. Und nicht böse gemeint, sondern einfach vielleicht aus Vorsicht, aus Sicherheit oder was auch immer. Sagst du, nein, ich bin jetzt nicht, ich behalte jetzt das einmal, oder? Ich muss ein bisschen schauen. Und dann denkst du, wieso habe ich so wenig Frucht in meinem Leben? Das hat einen Zusammenhang. Zum Schluss möchte ich dir sagen, du hast nur das eine Leben. Du hast nur das eine Leben. Und das Leben ist nicht ein Probelauf. Wir fangen ja schon wieder an mit den Vorbereitungen fürs Weihnachtstheater, oder? Und da gibt es so Probe, Hauptprobe. Da wird einfach alles mal. Aber das ist noch nicht schlimm, wenn dort etwas in die Hose geht. Oder das spielt überhaupt keine Rolle, weil es ist ja noch nicht live, oder? Es ist noch nicht, wenn es wirklich drauf ankommt. Weißt du, ich möchte sagen, es gibt keine Hauptprobe von deinem Leben. Und heute, du bist voll dabei, live, einzigartig, einmalig, jetzt, die Stunde, der Tag, der kommt nicht mehr so. Es ist nicht so, dass irgendwer kann sagen, es war ein Probelauf gewesen. Manchmal denke ich schon, es wäre viel, viel einfacher, oder? Wenn man einmal alles durchgespielt hat und dann kann man sagen, okay, jetzt gilt es ernst und jetzt lerne ich. Nein, geht nicht. Das Leben ist echt und es findet jetzt statt. Und dein Leben ist nicht bedeutungslos. Und du hast Einfluss in deinem Leben und was du machst oder nicht machst, das hinterlässt Spuren. Und es ist deine Verantwortung. Welche Spuren sehe ich, wenn ich zurückschaue, wenn du auf die letzten zwei Wochen, aufs letzte Jahr zurückschaust, welche Spuren siehst du in deinem Leben? Siehst du Spuren von Güte, von Gnade, von Grosszügigkeit, von Liebe, von Hoffnung, von Heilung? Auch sich zu überlegen, welche Frucht wünsche ich denn mir in meinem Leben? Vielleicht sagst du, ich wünsche mir viel mehr von dieser und dieser Frucht in meinem Leben, dann fang mal an, bewusst mehr das sein. Bewusst sagen, dann will ich mehr von dem sein. Mach das. Es ist deine Verantwortung. Und ich wünsche mir so, wie dass man jeder für sich sagen, hey, ich will mich neu entscheiden. Neu entscheiden, wirklich Verwalter zu sein. Ich will nicht alles, was ich kann, einfach so wirklich als Besitzer. Nein. Sondern ich will mich als der Verwalter sehen, der weiss, was ich habe, ob viel oder wenig, an Zeit, an Geld, an anderen Ressourcen, an Fähigkeiten, das spielt keine Rolle. Ich habe es von Gott bekommen. Und Gott weiss, was er mir zutraut. Gott weiß, was er mir gibt. Und ich will mit dem, was Gott mir gibt, ein treuer Verwalter sein. Und das ist ein Entscheid, den jeder für sich heute einfach auch nochmal neu kann fällen. Und ich bin überzeugt, wenn wir das machen, dass am Schluss der Gutsherr, das ist ein Bild für Jesus, oder? Dass am Schluss Jesus zu dir sagt, Matthäus 25, 23, du bist ein treuer Verwalter. In kleinen Dingen bist du treu gewesen, darum werde ich dir Großes anvertrauen. Komm zu meinem Fest und freu dich mit mir. Das ist die Einladung in die Ewigkeit, die Jesus da ausspricht. Du bist berufen für ein Leben, das Frucht bringt. Und es fängt heute an. Das war gestern schon, schon vorgestern. Aber heute kannst du nochmal Einfluss nehmen auf das. Heute kannst du dich nochmal entscheiden. Heute kannst du sagen, hey, meine Verantwortung, mein Entscheid. Eines Tages werden wir Jesus gegenüberstehen. Er wird auf dem Thron sitzen, auf dem Richterstuhl. Und er wird mit uns zusammen, mit dir zusammen, dein Leben anschauen. Und wir entscheiden, was man dann sieht, oder? Lebst du in dem Bewusstsein, dass wirklich dein Leben und alles, was du hast, Gott gehört? Vielleicht gibt es auch Sachen, und jetzt haben wir die Zeit vom Worship. Und wir haben da das Kreuz, und man kann vor das Kreuz hin, wenn es Gebet sieht, wo ready ist, wo mit dir gern betet. Vielleicht gibt es Momente, wo du sagst, ich muss das mit Gott nochmal bereinigen, wo du sagst, Gott, ich habe diesen Bereich in meinem Leben immer als meinen Besitz angeschaut. Ich will nochmal anders denken, ich will umdenken, ich will dir das nochmal angeben. Vielleicht auch Gott nochmal um Verzeihung bitten und sagen, Gott, es tut mir leid, dass ich in der Vergangenheit so viele Sachen einfach anders entschieden habe, mit einem anderen Fokus. Einfach mit Gott vielleicht auch Sachen bereinigen. Das kann man auch für sich am Platz machen, aber manchmal ist es cool, wenn man jemanden hat im Gebetsteam, wo einem einfach miteinander dem für das betet. Wie gehen wir mit unserer Zeit, mit unseren Gaben, mit unserem Einfluss, wie gehen wir mit dem um? So eine wichtige Frage. Verbringe ich meine Zeit sinnvoll? Sei ich mit meinen Finanzen grosszügig in Gottes Reich? Setze ich meine Talente grosszügig ein, um Gott zu dienen, anderen Menschen zu dienen? Können wir beten miteinander. Jesus, ich danke dir, dass wir dürfen da jetzt schon vor dir sein. Danke, sagst du, du bist mitten unter uns. Und du kennst das Leben von jedem Einzelnen. Und als allererstes möchten wir dir einfach Danke sagen. Danke sagen für alles, was du uns anvertraut hast, ob das viel ist, ob das wenig ist. Danke, Jesus, dass wir dürfen Verwalter sein in deinem Reich. Und ich bete dafür, dass das nicht einfach ein Kopfentscheid ist, sondern dass es ein Herzensentscheid darf sein. Mit allem, was wir haben. Nicht in eigenen Garten zählen, sondern in dein Reich zählen. Dort, wo Frucht entsteht für die Ewigkeit. Dort, wo unsere Berufung ist. Dort, wo unser Auftrag ist. Dort, wo unser Platz ist. Und Heiliger Geist, ich bete dafür, dass du einfach jedem jetzt ins Herz herredest. Dass wir einfach so einen Punkt, jeder einzelne einen Punkt auf wissen, das will ich verändern. Da will ich nochmal Schritt machen. Da will ich nochmal Verantwortung wahrnehmen, die ich jetzt gar nicht wahrgenommen habe. Aber ich will nochmal das Bewusstsein haben. Es ist meine Verantwortung, mein Entscheid. Heiliger Geist, ich danke dir, dass wir in all diesen Entscheidungen nicht allein sind, sondern dass du mit uns bist. Und dass du uns führst und leitest unseren Weg, unserem Leben, Jesus. Danke viel, viel mal. Amen.